Herzlich willkommen bei Funny War Stories Teil 15. Heute mit mir, Enno Lenze, und meinem Gast Fidelis Klör, live aus Kabul. Fidelis entwickelt, baut und vertreibt seit mehr als 30 Jahren gepanzerte Fahrzeuge und hat auch viele hier nach Afghanistan verkauft. Wundert euch nicht über die Hintergrundgeräusche, wir sitzen auf einer Dachterrasse und schauen uns den Sonnenuntergang auf Kabul an. So, Fidelis, ich bin das erste Mal hier, du bist ungefähr 70 Mal oder so hier gewesen, aber noch nie unter Taliban-Herrschaft. Was ging dir durch den Kopf, als irgendwie die Regierung zusammenbrach und auf einmal die Taliban die Kontrolle übernommen haben? Was dachtest du dir da?
Ja, das Ganze hat sich eigentlich nicht angekündigt, sondern die Taliban sind einmarschiert oder haben Städte übernommen. Aber ich habe die ganze Zeit über mit meinen Leuten in Kabul Kontakt gehabt, habe regelmäßig telefoniert, gesprochen. Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass Kabul fallen würde. Das war eine totale Überraschung. Und dieser General Sami Sadat, der extra auserkoren wurde, um die Hauptstadt zu verteidigen, den kenne ich persönlich. Der ist dann verschwunden. Alle sind verschwunden, auch dieser General Dostum, der extra nach Mazar-i Sharif gegangen ist, um dort dann zu kämpfen. Nach 2 Tagen hat er sich aufgemacht und ist nach Usbekistan verschwunden. Sehr überraschend alles. Aber im Endeffekt, wenn man sich das Ganze nochmal in Ruhe anschaut, ist es nicht überraschend. Denn wir haben ja hier 30 Jahre lang, 20 Jahre lang, Entschuldigung, wir haben ja hier 20 Jahre lang Milliarden, Trilliarden reingesteckt in dieses Land. Wir haben auch versucht, Militär aufzubauen. 300.000 Soldaten. Aber die Regierung, insbesondere die letzte Regierung, die Ghani-Regierung, die hat sich überhaupt nicht dafür interessiert. Die Ghani-Regierung, denen ging es nur darum, so viel Geld wie möglich abzuzweigen und ins Ausland zu schaffen. Und das war vielleicht auch der Grund dafür, dass die Amerikaner vor 3 Jahren dann gesagt haben, wir müssen jetzt mit den Taliban direkt reden und das ohne die Ghani-Regierung. Und dann ist es zu diesem Deal gekommen zwischen Amerikanern und Taliban. Und die Amerikaner haben ja gesagt, so Afghanen, Regierung, Ghani, ihr habt alles, was ihr braucht. Und dann fällt Kabul innerhalb von 2 Tagen. Vollkommen Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich.
Wir sind ja aus Taschkent hier reingekommen, also wir mussten von Dubai nach Usbekistan und dann Inlandsflug nach Termesch und dann sind wir, ich weiß gar nicht mehr, 8-9 Stunden mit dem Auto gefahren. Ich dachte, so schlimm wird die Autofahrt nicht und wurde dann böse überrascht. Warum hast du mir nicht vorher gesagt, wie übel der Salangpass wird?
Ganz ehrlich, weil ich es nicht wusste. Ich bin das letzte Mal vor 10 Jahren über den Salangpass gefahren und da war da oben noch alles in Ordnung. Die Straßen waren geteert, der Tunnel innen drin, das war alles auch ein bisschen abenteuerlich, aber es war alles akzeptabel. Das ist eine der Hauptversorgungsstraßen in Afghanistan. Also es ist die Straße, die Kabul mit Mazar-i Sharif verbindet. Und das ist genau so ein typisches Beispiel dafür, dass hier offensichtlich von der Regierung einiges nicht getan wurde, was getan hätte werden müssen. Das Geld war ja da. Die Ausländer haben immer weiter Geld gegeben. Also warum hat man es nicht geschafft, den Pass in Schuss zu halten? Dass wir dann da 2,5 Stunden, 3 Stunden lang über Geröll hinweg im Schritttempo uns bewegen mussten, es empört mich. Und das ist eigentlich Beleg dafür, dass hier Misswirtschaft getrieben wurde, bis zum geht nicht mehr.
Und es war ja ein bisschen abenteuerlich, auch die Einreise und dann diese Taliban-Passkontrolle. Und wir wurden ja händisch in eine Einreiseliste getragen. Ich habe den Vergleich nicht. Wie war das im Vergleich zu früher, wenn du 3 Stunden aus Dubai rübergeflogen bist? Und wie hast du also unsere Begegnung mit den Taliban so erlebt? War das alles wie früher oder war das ganz anders?
In der Vergangenheit. Und meine letzte Reise liegt 2 Jahre zurück, denn dann auf einmal fing die Pandemie an und da haben wir alle das Reisen eingestellt. Früher war das so, dass Fingerabdrücke kontrolliert wurden, dass auch ein Augenscan gemacht wurde und die Taliban haben sich einen Pass angeguckt und haben einen Stempel reingemacht und haben gesagt, willkommen in Afghanistan. Und dann gab es natürlich den ersten merkwürdigen Moment, muss ja auch immer vorsichtig sein mit dem, was man sagt. Taliban sind Terroristen. Auf der anderen Seite haben die Amerikaner mit den Taliban einen Vertrag abgeschlossen, nämlich diesen Abzugsvertrag. Also die Amerikaner haben mit Terroristen einen Abzugsvertrag abgeschlossen. Trotzdem muss ich vorsichtig sein. Ich kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, ich mache Geschäfte mit den mit den Taliban. Geht ja alles nicht. Also, aber es sind skurrile Momente. Das fing also jetzt hier am Flughafen, am Grenzübergang an, dass sie unser Gepäck screenen wollten. Da stand also so eine große Maschine. Wir haben das Gepäck auf das Laufband gepackt und dann sitzen da zwei jugendliche Taliban in ihrem typischen Outfit vor diesem Bildschirm, starren da drauf, aber nichts tut sich, die Maschine bewegt sich nicht. Und dann auf einmal kam einer der alteingesessenen Angestellten, also so ein typischer Border Patrol Polizist oder Soldat der Afghanen, und drückte auf den Startknopf und dann fuhr das Gepäck da durch. Ja, aber ich glaube nicht, dass die beiden Jungs, die da auf den Bildschirm geguckt haben, dass sie wussten, wonach sie gucken sollen und wie man was erkennt. Aber es war, wie gesagt, das Wort witzig kann man in dem Zusammenhang nicht benutzen. Es war
skurril.
Ja,
skurril. Und auch, dass unser Gepäck hinten dann einfach runterfiel, diesen Meter. Also nicht mal eine Idee, wie man das Gepäck aufhält. Es knallte dann einfach auf der anderen Seite auf den Boden und tschüss, ihr seid eingereist.
Ja. Willkommen in Afghanistan. Ne?
Genau, es ging ja so weiter. Ich war überrascht, wie simpel wir durch die Checkpoints kamen. Also so, ich kenne das ja aus Kurdistan, wo es auch Checkpoints und so gibt. Und da muss man zumindest mal den Pass vorzeigen. Nicht mal das mussten wir. War das hier früher anders oder ist das jetzt einfacher durchs Land zu reisen oder schwieriger? Oder,
Es war ja eine ganze Zeit lang gar nicht mehr möglich zu reisen, weil es zu gefährlich war. Aber meine Reisen nach Masai-Sharif, das war ähnlich. Da waren hin und wieder diese Checkpoints, und es sind genau die gleichen Checkpoints wie heute. Und man wurde durchgewunken. Aber jetzt auf der Reise nach dem Salangpass, je näher wir dann der Stadt Kabul kamen, desto akribischer waren sie dann schon. Also sie haben sich dann schon die Pässe angeguckt. Aber interessant fand ich, keiner war unfreundlich. Die waren alle immer sehr, sehr freundlich. Ich mache das Fenster runter, der steckt den Kopf da rein und sagt, I'm a Taliban. Oh, fein, toll, klasse. Und immer wenn einer so ein bisschen unfreundlich war, kam sofort ein älterer von hinten, hat den zur Seite geschoben, hat das Gespräch übernommen und war extrem freundlich und hat gesagt, willkommen in Afghanistan, ihr müsst euch hier keine Sorgen machen. Das gab's früher natürlich auch, näher auf Kabul, in Kabul, Straßensperren in Kabul, Passkontrollen, gab's alles. Aber jetzt sind es halt die Taliban, die das machen, und das ist natürlich was ganz anderes.
Das Einzige, was mir echt immer wieder Sorge gemacht hat, war die Waffenhandhabung. Also wenn die Kalaschnikow so um Hals hängen haben, dann ist die ja, wenn man im Auto sitzt, in diesem kleinen Wagen so ungefähr auf Kopfhöhe. Und die haben die ja nicht so gut im Griff, also mit Finger am Abzug und dann da rumäumeln und mit Leuten sprechen. Und dann hat man immer die Kalaschnikow so auf Kopfhöhe da. Da habe ich gesagt, das sollten die in den Griff kriegen. Aber ja, ich war auch überrascht. Ich hatte mir alles Mögliche Kompliziertere ausgemalt, aber war dann doch nicht so. Aber wir sind ja eigentlich hier, weil die Taliban jetzt hier sind, weil die Lage unklar war. Und das kam ja durch diesen recht schnellen Abzug oder dann die ganze Evakuierung. Das ist ja wie so Dominosteine zusammengebrochen. Als diese ganze Evakuierung losging, hatte ich das Gefühl, dass in Deutschland die Nachrichtenlage echt dürftig war. Also es kam hier und da mal ein Brocken an. Wie siehst du jetzt rückblickend diese ganze Evakuierung? Also lief die gut, lief die schlecht? Du hast viele Erfahrungen mit solchen Sachen. Was ging dir durch den Kopf, als du das gesehen hast, als das im Fernsehen losging?
Interessanterweise, wir reden ja auch mit unseren Kunden über Evakuierungen, weil das ja auch Teil des Fahrzeugkonzeptes ist. Wenn wir evakuieren müssen, wir brauchen größere Fahrzeuge, in die mehr Leute reinpassen. Du hast das heute gesehen, als wir da vor der Botschaft waren, da standen drei Fahrzeuge, die waren extra nur für Evakuierung gebaut. Dass wir
Ah, Also die Evakuierung von den Amis.
Da Achso, ja, ja.
Grade, sorry, hier kamen gerade Getränke, wir waren kurz abgelenkt.
Und es ist kein Bier und keine Caipirinhas. Wir kriegen Melonensaft.
Aber es sieht hübsch
sieht
aus.
Sieht sehr gut aus.
Genau, also die Evakuierung und deine Kunden. Stimmt, wir waren vorhin bei dem Compound von den europäischen Armeen. Da waren diese gestretchten Landcruiser, die 70er-Serie
gestretcht. 70er-Serie verlängert, ja.
Genau.
Interessantes Konzept.
Ja, und dann passen da 10 Leute oder so?
10 Leute passen hinten rein, 3 Leute passen vorne rein. Also man kann pro Fahrzeug 13 Leute transportieren. Und die sind an der Botschaft stehen geblieben. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich zum Einsatz kamen. Stimmen da einfach. Ne? Aber die Evakuierung. Hier ist Panik ausgebrochen, weil niemand gedacht hat, dass das alles in sich zusammenfällt. Ich habe ja schon vor 4 Wochen gesagt, da ist Geld geflossen. Es stimmt ja, tatsächlich. Hat sich herausgestellt, dass die Taliban sehr schlau bei ihrem Marsch auf Kabul, sehr schlau den Ältestenrat immer kontaktiert haben und gesagt, pass auf, die Soldaten sind seit 2-3 Monaten nicht bezahlt worden. Wir bezahlen jeden einzelnen Soldaten, wenn er dann im Gegenzug die Waffe niederlegt. Und so ist dann Provinz nach Provinz gefallen, ohne dass überhaupt gekämpft wurde. Kandahar, da wurde gekämpft, auch heftig gekämpft, aber Herat auch. Aber ansonsten hier in Kabul überhaupt nicht, nichts. Alle weggelaufen. So, und deshalb, und darauf war keiner vorbereitet. Niemand hat gedacht, dass das innerhalb von 2 Tagen passiert. Und auf einmal sind alle erwischt worden, ohne Plan. Und dann begann die große Panik. Es ist ja dann auch das Gerücht gestreut worden, dass Afghanen ausgeflogen werden. Also haben sich Tausende, zigtausende von Afghanen zum Flughafen bewegt, in der Hoffnung, in so ein Flugzeug zu kommen. Und wir haben ja die Bilder gesehen, diese verrückte Sache mit der C-17, dass sie da auf den Radkästen draußen sitzen. Absoluter Wahnsinn. Das hat aber gar nicht mal so sehr was mit Panik zu tun bei den Afghanen, sondern hey, die fliegen uns aus. Ich will mit. Das war das eigentlich. Wir sehen es ja jetzt. Wenn man jetzt auf der Straße, du unterhältst dich mit Afghanen, du siehst Afghanen, die machen ihre Geschäfte. Siehst du hier irgendjemanden auf der Straße, von dem du das Gefühl hast, dass der Angst davor, vor den Taliban hat und dass er meint, er wird im nächsten Moment massakriert?
Also von denen auf der Straße nicht. Jetzt könnte man ja aber sagen, die sitzen zu Hause und wir sehen sie auf der Straße nicht. Das würde ja Sinn ergeben oder verstecken sich im Keller. Jetzt haben wir aber genau neben uns den einen Herrn, der quasi gegen die Taliban, wenn man so will, gearbeitet hat.
Ja.
Was ist mit dem? Magst du das mal kurz erklären?
Ja, also mein Freund und mein Geschäftspartner Yunus, den ich seit 15 Jahren kenne, hat in der ganzen Zeit mit Ausländern gearbeitet, hat mit ISAF gearbeitet, hat mit dem Palast gearbeitet, hat also im Grunde mit allen gearbeitet, die potenziellen oder die Feinde der Taliban sind. Und klar, er hat natürlich auch, als das alles anfing, hat er sich Sorgen gemacht und hat aber die weise Entscheidung getroffen, nicht zum Flughafen zu gehen, weil er wusste, dass das nicht gut enden wird. Ist also zu Hause geblieben, hat über andere Wege versucht, das Land zu verlassen. Und jetzt, 4-5 Wochen später, hat er sich abgefunden mit der Situation. Und interessanterweise nebenan, also wir wohnen ja in seinem Guesthouse, was er betreibt, und nebenan sind 18 Taliban eingezogen. Und ja, die sehen wir ja jeden Tag, wenn wir kommen und wenn wir gehen. Und die sind immer freundlich und winken und hallo. Und vor 2 Tagen kam ein ganzes bewaffnetes Kommando der Taliban vorbei. Ein
Badri-Bataillon, also die Elite-Einheit.
Ja, ne? Also da war sogar ein Colonel dabei. Und die haben dann gesagt, hallo, wir wollen nur mal gucken, wer ihr seid. Die haben gesehen, wir sind angekommen. Und ja, ansonsten, wenn es irgendwelche Probleme gibt, lass es uns wissen. Wir entschuldigen uns für die Störung und dann waren sie wieder weg. Und das hat er ja als allererster quasi so das Wasser getestet mit denen. Ne? Als sie eingezogen waren, hat er natürlich gedacht, um Gottes Willen, jetzt wohnen die auch noch neben mir. Und dann standen sie bei ihm vor der Tür und haben geklingelt. Und er ist jetzt dann zur Tür gegangen und hat gesagt, können wir bei dir einen Teekocher leihen? Am nächsten Tag kamen sie nochmal und haben gesagt, kannst du uns mit dem Wasser helfen? Da kommt nur kaltes Wasser. Wir wollen duschen und es ist kein warmes Wasser. Und seitdem ist das eine herzliche Beziehung zwischen denen. Und das ist es ja. Die Afghanen sind doch die in erster Linie mit den Taliban mal klarkommen müssen. Und wenn die Afghanen uns sagen, Leute, das ist alles nicht so schlimm, wie ihr im Ausland es denkt. Ich erinnere mich ja auch an die Zeit der Evakuierung, als dieser unsägliche Hauptmann Grozian, aktiver Offizier der Bundeswehr, der sich da hinstellt im Heute-Journal und der dann da mit Stressgesichtern der Frau Slomka sagt, die Taliban gehen von Haus zu Haus und suchen nach unseren Ortskräften und der Bundesregierung größtes Versagen vorwirft. Dann war da noch so eine ehemalige Oberfeldwebelin der Bundeswehr, die sich da auch hingestellt hat und die von der Schande gesprochen hat. Das ist eine ziemliche Frechheit, das muss ich mal ehrlich sagen. Denn niemand hat Afghanen gezwungen, für Deutsche zu arbeiten. Die Deutschen waren hervorragende Arbeitgeber. Das waren fürstliche Gehälter. Und da kam ja noch alles andere dazu. Das war ja auch eine gewisse Jobsicherheit. Bis es diese Jobsicherheit dann nicht mehr gab. Und als sie gemerkt haben, die nehmen uns nicht mit, da wurden dann diese Märchen erzählt. Da wurde auch dieser Hauptmann Grozian von Karren gespannt. Und das ist ja eigentlich, das sollte ihn ja eigentlich maßlos ärgern, dass er hier das Sprachrohr geworden ist. Wir kriegen ja diese E-Mails heute noch. Bitte helft mir, die Taliban, die gestern wieder, die Taliban gehen von Haus zu Haus und suchen nach denen, die mit den Amerikanern zusammengearbeitet haben. Wenn es das wirklich gäbe, ich glaube, dann würde der Bundesnachrichtendienst darüber Bescheid wissen. Dann würden auch Leute wie Yunus darüber Bescheid wissen. Dann würden wir ja alle in Kabul, es wäre hier ein ganz anderes Klima. Es wäre ein Klima der Angst. Es wäre ein Klima des Versteckens. Haben wir aber doch nicht gesehen, oder? Hast du das gesehen?
Gesehen nicht. Aber es gab ja die Berichte von in Herat, wo jemand am Kran aufgehangen wurde von den Journalisten, die ausgepeitscht wurden. Ich weiß gar nicht, so ein paar Headlines. Was ist dann damit?
Okay. Kommen wir auf das zurück, was passiert ist. Also da wurde dieser Dieb gefangen und auf der Straße ausgepeitscht. Anderen Dieben hat man die Haare abrasiert oder das Gesicht mit Schuhcreme schwarz angemalt, sie an den Pranger gestellt. In Herat vorgestern gab es eine Entführung und im Verlauf der Entführung gab es einen Schusswechsel und dann wurde dieser Entführer getötet und danach wurde der an einem Kran aufgehängt. Damals, als der Bruder von Karzai ermordet wurde, hat man den Mörder auch auf der Straße aufgehängt, nachdem man ihn erschossen hatte. Der hing am Gebäude, davon gibt es Fotos. Hat sich da also was verändert? Nee. Das ist ja nicht Deutschland, das ist Afghanistan. Wir hängen in Deutschland niemanden von dem Kran. Aber hier wollte man symbolisieren, erstens, Straftaten, Entführungen etc. Das lohnt sich nicht. Zweitens, wenn wir euch erwischen, droht euch einiges. Glaube ich, dass das die offizielle Politik der Taliban ist? Nein, das glaube ich nicht. Das haben die gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch intern Ärger gegeben hat und dass denen gesagt wurde, das macht ihr bitte nicht nochmal. Und genau das gleiche mit dem Auspeitschen. Das wollen die nicht. Die Taliban wollen nicht, dass der Westen oder der Rest der Welt so ein Bild von ihnen hat. Was die Taliban wollen, und das ist ja auch taktisch ganz klug, wie die vorgehen. Die PR-Arbeit ist ja nicht schlecht. Ne? Also das Land ist befriedet. Es wird nicht mehr getötet. Es fallen keine Bomben mehr, keine Autobomben mehr, keine Magnetbomben mehr. Nichts mehr. Die Leute können sich frei bewegen. Und wir sorgen für die Sicherheit der Menschen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das offizielle Politik ist. Aber wir haben ja die Taliban gesehen. Da sind ja teilweise welche dabei, der sagt, um Gottes Willen, das ist ja wie eine Räuberpistole. Ne? Oder so hier, so. Ja, so wie man sich... Wir sind denen, die sind aus der... Weißt du, am Freitag sind die aus der Moschee gekommen. Ja. Da kommen uns da 50 Taliban entgegen. Und die grüßen uns freundlich.
Mit Kalaschnikow und RPG auf der Schulter.
Es war doch schon interessant.
Ja.
Also klar, ich denke, das muss Schritt für Schritt gehen. Man kann jetzt natürlich nicht Vorschusslorbeeren und sagen, ja super, wir haben 20 Jahre lang den Falschen vertraut. Wir haben unseren Fehler erkannt und jetzt vertrauen wir euch. So geht das alles nicht. Aber was will man denn sonst machen?
Wir haben ja auch, wenn wir jetzt unterwegs waren, reihenweise junge Frauen, ältere Frauen, Mädchen gesehen mit Kopftuch, aber ohne Schleier.
Ja.
Aber auch seltener, wirklich seltener, welche in Burka, oft die Bettlerinnen, die ans Auto kamen. Das ist, glaube ich, die häufigste Frage, die bei mir ankam. Laufen noch Frauen draußen rum oder nicht? Also jetzt will ich so von meinem Gefühl her sagen, es laufen wenig Frauen draußen rum, also deutlich mehr Männer als Frauen. Die Frauen haben Kopftuch auf, keine Burka an, also bis auf ganz wenige Bettlerinnen. War das früher auch so, dass so wenig Frauen auf der Straße waren oder hat sich da was geändert? Und wir waren ja vorhin an der Schule, wo die Lehrerin mit ihren Schülerinnen rauskam. Das scheint ja, zumindest hier, wo wir es sehen, nicht so zu sein, wie das Narrativ in Deutschland derzeit, dass die nicht mehr zur Schule gehen dürfen.
Also wir haben es heute gesehen, ja. Die Mädchen gehen zur Schule, wir haben sie gesehen, sie kamen aus der Schule raus. Und sie wurden nicht von einem männlichen Erwachsenen der Familie begleitet. Die Mädchen gingen alleine nach Hause. Das haben wir gesehen. Burka wurde früher auch getragen, ganz klar. Es gibt, und das ist ja auch hier jedem früher so frei überlassen gewesen. Kannst du machen, wie du willst. Ne? Kannst du Burka tragen oder nicht, wie das in den einzelnen Familien gehandhabt wird. Im Verhältnis waren immer weniger Frauen auf der Straße als Männer. Denn hier in diesem Land haben die Frauen traditionell ganz andere Rollen. Jetzt sind sehr, sehr wenig Menschen auf der Straße. Warum? Weil wir hier gerade ein absolutes Arbeitslosendesaster erleben. Dadurch, dass die Ausländer abgezogen sind, sind ja Tausende, Zigtausende, Hunderttausend Jobs mindestens auf einen Schlag weggefallen. Und wenn ich keinen Job habe, dann brauchen wir auch nicht im Auto im Straßenverkehr rumzuquälen oder auf die Straße gehen. Wofür? Leute suchen also jetzt nach Jobs, versuchen irgendwie jetzt über die Runden zu kommen. Und das wird bitter in den nächsten Wochen. Die Taliban haben ja keinen Zugang zum Geld, das Bankensystem funktioniert nicht. Die Amerikaner halten die Reserven der afghanischen Staatsbank fest, geben sie nicht raus. Das haben die Taliban offensichtlich bei den Vertragsverhandlungen vergessen, dass dieses Geld auch freigegeben wird.
Und wieder ein Passagierflugzeug.
Warte mal, da kommt ein Flugzeug. Ja, das ist eine Passagiermaschine, die gerade gestartet ist, ja. Wer weiß, wo die hingeht. Aber auch ein gutes Zeichen. Es kommen jetzt mehr und mehr Flüge wieder rein. Die Pakistaner fliegen, die Iraner fliegen, die Türken fliegen. Wir beide wissen noch nicht, wie wir hier rauskommen. Aber hoffentlich kriegen wir dann heute Abend oder morgen früh grünes Licht von den Kataris, dass wir mit denen in der Militärmaschine mitfliegen können.
Dann bist du ja aber nicht hier, um sozusagen auf der Straße Vergleiche für mich anzustellen, sondern wegen deinem Business. Und wenn ich die Kommentare bei dir bei LinkedIn richtig gelesen habe, dann meinen jetzt die Leute, du bist hier, um mit den Taliban Business zu treiben. Was ja, sagen wir mal, nicht ganz korrekt ist. Also was tust du hier gerade?
Ich bin jetzt erstmal hier aus zwei Gründen. Nach dem Rechten zu sehen, was meine Investitionen angeht. Und ein Gefühl dafür, drei Gründe, und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es denn eigentlich jetzt weitergeht. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Botschaften relativ schnell zurückkommen, dass sie wieder öffnen werden, dass auch die Hilfsorganisationen kommen werden. Ich bin nicht gekommen, mit den Taliban Geschäft zu machen. Der dritte Grund ist, hier sind Fahrzeuge stehen geblieben am Flughafen bei der Evakuierung, die ja doch sehr teuer sind. Und im Auftrag zweier Kunden bin ich auf der Suche nach diesen Fahrzeugen und will diese Fahrzeuge sichern und dann weiter diskutieren mit den Besitzern der Fahrzeuge, wie es weitergehen soll. Also das sind so die drei Punkte, warum ich hier bin. Ich brauche nicht die Taliban, ein Geschäft zu machen. Und außerdem, die haben ja jetzt alles, was sie wollen. Ich war gestern am Flughafen, haben wir gestanden, da fuhr der Wagen von Karzai vorbei, den ich vor 8 oder 9 Jahren geliefert habe, und da saßen Taliban drin. Also alles, was früher der Regierung Afghanistans gehört hat, gehört jetzt den Taliban. Und du guckst in die gepanzerten Autos rein, die an uns vorbeifahren, da sitzen immer Taliban drin. Also mein Auto brauchen die im Moment bestimmt nicht.
Ja, als wir gestern am Flughafen waren, zum einen hat mich gewundert, wie einfach wir hier überall Zugang bekommen. Unglaublich, hätte ich vorher nicht gedacht. Und wir sind ja an diesem Parkplatz durch die verlassenen gepanzerten Fahrzeuge da ein bisschen gucken gegangen. Das Überraschendste für mich war, dass in dem einen diese Claymore-Minen lagen, im anderen 84 Panzerfäuste, einsatzbereit, 2 Panzerfäuste und die Tür offen. Und Helme, schusssichere Westen, dieser Tausender Boxmunition und ich weiß nicht was alles. da stand er ja einfach rum und offensichtlich interessiert es auch überhaupt keinen. Auch nicht kein Vandalismus oder so an den Autos. Aber wir konnten ja mit dem Flughafenchef sprechen. Wir konnten heute die Botschaften angucken. Also im Prinzip, wir können hier, wo immer wir rumrennen, sagen, hallo, dürfen wir mal da rein? Dürfen wir mal gucken? Können wir mal hier und da linsen, was ihr so macht? Ja. Und das heißt immer, ja klar, oder das heißt, wer seid ihr denn? Und dann ja klar.
Ja.
Hast du dir das so vorgestellt, dass wir sagen, hallo, wir kommen und der Flughafenchef sagt, hier habt ihr Äpfel, was kann ich für euch tun?
Ich habe es mir so nicht vorgestellt, aber ich habe ja das Gleiche erlebt 2003 im Irak. Als wir im Mai 2003 in den Irak gegangen sind, war es exakt das Gleiche. Egal, wo wir hingekommen sind, wir sind überall durchgekommen. Man hat uns reingelassen und gesagt, ich möchte den und den treffen. Ja, kein Problem. Wir wurden nicht durchsucht. Ich bin in das Finanzministerium reingegangen in Bagdad mit meinen beiden Personenschützern, mit Waffen. Wir sind bis zum Büro des Ministers gegangen. Da hat uns niemand aufgehalten. Und dann haben wir dem Minister nachgesagt, das ist ein bisschen ohne Sicherheit. Ihr solltet aber was jetzt tun. Und ich erlebe also jetzt hier exakt das Gleiche, was ich 2003 in Bagdad erlebt habe.
Gab es jetzt so in den vergangenen Tagen hier Sachen, also Geschichten, die du besonders bizarr, berührend oder sonst was fandest? Also irgendwas, wo du sagst, das bleibt dir im Kopf oder das hat dich bewegt oder so?
Am Flughafen, als wir rausgefahren sind gestern, dachten die Taliban, ich sei ein Amerikaner und waren sehr freundlich. Haben mich begrüßt, haben gelächelt und der eine hält mir so ein kleines Blümchenbouquet entgegen, was ich auch angenommen habe. Und dann habe ich gesagt, ich bin aber kein Amerikaner, ich bin Deutscher. Und dann, ach ja, bist trotzdem herzlich willkommen. Ne? Und das war nicht so, wie sich Sieger normalerweise aufführen. Das war dieses generelle Interesse an Ausländern. Das generelle Interesse, ich komme mir vor wie so ein bunter Vogel, die glotzen mich an und sind total interessiert. Ne? Sofort kommen ja dann nochmal ganz viele und das wurden ja heute auch immer mehr. Auf einmal waren da 20 Mann. Mhm. Das ist zum Schmunzeln. Was mich sehr berührt hat, war, als wir heute in diese Straße reingegangen sind, diese blockierte Straße, Panzersperre, hinter Sicherheitsschleuse. Früher hat das ewig gedauert, da durchzukommen. Heute haben wir gefragt, können wir da mal rein? Ja, kein Problem. Rein. Und dann haben die sich eine gute Stunde lang mit uns beschäftigt, während wir uns da die verlassenen Botschaften angeguckt haben, die zurückgelassenen Autos angeguckt haben. Helme, Westen, Möbel, all dieses Zeug, was da liegen geblieben ist. Und auf einmal, da waren wir schon wieder auf dem Weg nach draußen, sagte der, vielleicht könnt ihr uns helfen. Da ist dieser Hund, der zurückgeblieben ist. Und der versteht uns ja nicht, der spricht ja nicht unsere Sprache. Und der wirkt so traurig und wir wissen überhaupt nicht, was wir tun sollen. Könnt ihr uns helfen? Könnt ihr uns vielleicht auch ein paar Kommandos in Englisch beibringen, dass wir diesen Hund... Dann habe ich gesagt, ja, also das Wichtigste mit dem Hund ist ja erstmal, und ich wusste, der sitzt da jetzt in einem Zwinger. Also kamen wir um die Ecke und da war dieser Hund, dieser wunderschöne belgische Schäferhund. Und ich habe sofort das Tor aufgemacht und dann hat er uns beide ja angesprungen. Und wir sind aber runter und wir haben ihn auf Hundeart begrüßt. Ne? Der war so glücklich, dass da endlich jemand kommt. Und dann haben wir denen erklärt, das geht nicht. Ihr könnt den Hund nicht in dem Zwinger halten. Der Hund muss da raus. Der Hund muss bewegt werden. Der Hund muss engagiert werden. Der muss Spiel sein. Der Hund, wenn ihr den da im Zwinger drinnen lasst, der stirbt. Und es fand ich sehr rührend, dass die uns nach Rat gefragt haben. Und dann habe ich gesagt, gebt mir den Hund, ich nehme ihn mit. Und dann haben die gesagt, nee, das geht nicht, weil der gehört uns ja nicht. Der gehört ja einer der Botschaften. Fand ich beachtlich.
Ja. Bei all den Sachen, die wir jetzt hier sehen, wie sich das nicht in dem Sinne entwickelt, wie jetzt die Momentaufnahme sozusagen ist. Hast du eine Idee, wie es hier in einem Monat, einem Jahr, 10 Jahren aussieht? Würdest du eine Prognose abgeben?
Ich möchte noch was anderes sagen.
Ja, gerne.
Da hat ja irgend so ein Amerikaner hat mich ja beleidigt und hat mich für einen Borderline-Idioten, bezeichnet, weil ich hier durch, also aus der Ferne hat er das getan, ne, über LinkedIn, weil ich hier in Kabul bin. Ich mache ja kein Geheimnis daraus, dass ich hier bin. Ich poste ja auch ein paar Bilder und sowas. Und das ist genau das. Also seit 30 Jahren bewege ich mich in Kriegsgebieten Und wenn ich ein Gefühl habe für eine Situation, und das ist das, was mich in der Vergangenheit immer geschützt hat. Ich war im Palestine Hotel, wir sind Raketen beschossen worden. Ich bin diese Amman-Bagdad-Strecke zigmal gefahren, wo nachher GSG 9 Blackwater-Leute ums Leben gekommen sind. Und ich habe ein Gefühl entwickelt für Sicherheit. Das ist, kann man vergleichen mit einem Feuerwehrmann, der in ein brennendes Haus geht. Der weiß, was er tut. Dafür ist er trainiert worden. Und dass ich jetzt gerade von Amerikanern angepöbelt werde, dass ich ein Borderline-Idiot bin oder auch jetzt vorhin kam wieder von einem Bekannten von mir eine Nachricht, pass auf dich auf, die Situation kann sich da ganz schnell ändern. Das finde ich schon, ja, dass es immer diese Schlaumeier gibt, die einem da einen guten Rat geben wollen.
Von 5000 Kilometer weit weg.
Exakt, ja. Und wie sieht das hier aus in den nächsten Jahren? Alles ist möglich. Alles. Das haben wir jetzt gerade gesehen. Innerhalb von 2 Tagen fällt Kabul. Hättest du eine Wette abschließen können in London? Wie stehen die Chancen?
Die Australier.
Die Australier haben es geahnt, glaube ich. Oder die hatten gute Intelligence und dann haben die Premierministerin und den Premierminister und die Außenministerin beraten und haben gesagt, Leute, das Ding wird ganz schnell kippen, wir müssen raus hier. Und dann sind die innerhalb von einem Monat, hat die australische Botschaft dicht gemacht, alle ausgeflogen, alles Material ausgeflogen. Und es waren die einzigen, wirklich die einzigen, die nicht in Panik geraten sind, als hier evakuiert werden musste, weil sie schon weg waren.
Vielen Dank soweit. Ich würde sagen, ja, die Situation hier ist bizarr. Anders kann ich es auch nicht sagen. Völlig anders als erwartet. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, sozusagen, wie ich das Ganze hier finden soll oder wie nicht. Es ist so, es ist nicht wie erwartet. Man hat Terroristen um einen rum, die aber zu einem persönlich freundlich sind.
Ja.
Irgendjemand sagte doch die Tage, was die Taliban in den letzten 20 Jahren gelernt haben, ist Lügen. Also, irgendwie vor 2 Wochen oder so gab es hier diese Frauenproteste, die dann, wo ein paar Taliban dann angefangen haben, die Frauen zu verprügeln und die Journalisten, die das filmen wollten. Jetzt gibt es hier keine Proteste mehr. Gibt es keine Proteste, kann sie keiner sehen, kann niemand draufhauen. Sozusagen für mich, wenn ich hier rumlaufe, in all den Tagen habe ich nicht eine einzige sozusagen verwerfliche Sache mit meinen eigenen Augen gesehen. Und das ist so ein Ding, ich weiß nicht, was ich nicht sehe, logisch. Man weiß nicht, was in irgendwelchen dunklen Ecken stattfinden kann oder sonst was. Das macht es natürlich schwierig, wenn ich grundsätzlich weiß, das sind Terroristen um uns herum und das sind nicht die Guten, aber ich sehe nicht eine einzige Sache, wo ich den Finger drauflegen kann.
Ja.
Das war mit IS nicht so, mit den schiitischen Milizen nicht so, da kann ich dir immer sagen, das habe ich selber gesehen, das habe ich selber gesehen mit der irakischen Armee, mit allen anderen schlechten Leuten, mit denen ich zu tun hatte, konnte ich sagen, ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, was die für Verbrechen begehen. Hier, also in dieser Momentaufnahme in ein paar Tagen in Kabul, nicht. Und das finde ich ist irgendwie so, ich weiß nicht, was man damit macht.
Wenn ich mit Leuten kommuniziere, 75% der Kommunikation zwischen Menschen findet ja nicht verbal statt, sondern über Körpersprache, Augen. Ich gucke mal die Augen an und die Augen sind, der eine oder andere, gestern der neben mir saß im Flughafenbüro, der war so, da habe ich ja so, Gottes Willen, der war ein bisschen düster. aber normalerweise, und ich habe heute auch lange wieder den Augenkontakt gesucht mit denen wir gesprochen haben. Sehr freundliche Augen, interessierte Augen. Der junge Mann da, der war ja richtig euphorisch, der wollte ja unbedingt, und guck mal, ich spreche Englisch und der war, hätte vor 2 Jahren jemand einen Film gedreht und hätte das Ganze so dargestellt, wie es jetzt ist, dann hätte das mit Sicherheit ganz anders ausgesehen. Also es ist bizarr, es ist wirklich bizarr, ich hätte das alles auch so nicht erwartet. Aber ich habe auch nicht das Schlimmste erwartet, ich bin ja klaren Kopfes hierher gekommen. Ich wusste schon, was auf uns zukommt, weil ich immer wieder mit Yunus gesprochen habe. Und ich verlasse mich auf das, was meine afghanischen Freunde und Kollegen mir sagen. Das Gefühl, was die haben, was die Situation angeht. Und wenn mir der Yunus sagt, das ist doch Quatsch, dass die da von Haus zu Haus gehen und Ortskräfte suchen. als hätten die nichts anderes zu tun. Ortskräfte suchen. Klar gehen die von Haus zu Haus. Aber die suchen nach nichts, sondern die machen sich ein Bild. Die wollen, das hat mich sicherlich auch was mit Kontrolle zu tun. Logo, auch als sie zu uns gekommen sind, gucken, was hier los ist. Ne? Und Leute, wir beobachten euch, aber das würden wir doch ganz genauso machen. Wir würden es doch genauso machen. Deshalb, wie sieht das hier aus in 20 Jahren? Ey, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich möchte mich auch nicht festlegen, weil wir liegen immer falsch, wenn wir das tun.
Gut, dann vielen Dank für dieses Gespräch. Und dann sind wir gespannt, ob wir morgen mit der Qatari Air Force ausfliegen oder ob wir jetzt jede Woche hier einen Podcast aufnehmen, bis wir einen Weg rausgefunden haben. Alles klar, vielen Dank.
Ja, danke, Enno.